Liebe Brüder und Schwestern, wir beschäftigen uns jetzt mit dem gewaltigen Lobgesang, Lobpreis des Apostels Paulus in Epheser 1, im Epheserbrief. Ein ganz gewaltiger Lobgesang, nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von der Länge her. Ein einziger Satz. Und es gibt kaum eine Übersetzung, die in der Lage wäre, diesen einen Satz wirklich als einen Satz ins Deutsche zu übertragen. Wir wollen also schrittweise durchgehen und ich nenne diesen Lobpreis Lobpreis des dreieinigen Gottes. Und warum? Das wird uns jetzt gleich dann ein Blick auf die innere Struktur zeigen. Ja, aber zunächst einführende Sätze in den Epheserbrief. Wir sind ja nun in der Briefliteratur angekommen, nachdem wir im Alten Testament waren und in den Evangelien. Deswegen müssen wir uns jetzt wieder in eine neue Zeit hineindenken, hineinarbeiten, dazu also einige kleine Hilfen. Wir stehen bei der Betrachtung des Epheserbriefs in der späten Paulus-Literatur, vermutlich in seiner römischen Gefangenschaft geschrieben, die man ansetzen kann im Jahre 60 bis 62. Er sagt das auch an einer Stelle, dass er in Ketten liegt, als er diesen Brief schrieb. Ein wichtiger Brief, der ja auch in seiner Begrifflichkeit da und dort über das hinausgeht, was wir sonst von Paulus gewöhnt sind. Und manche sagen, dieser Brief kann unmöglich von Paulus sein, weil er manche Begriffe hat, die Paulus sonst nicht verwendet. Und weil er Inhalte und Zusammenhänge zeigt, wie man sie so in den frühen Paulusbriefen nicht findet. Aber das sind, finde ich, keine wirklich gewichtigen Einwände. Denn ein Mensch kann sich ändern, nicht wahr? Und die Horizonte können sich erweitern. Und gerade wenn einer in einer so engen Beziehung mit dem dreieinigen Gott lebt, ja, dann kann es durchaus sein, ja, und dann ist es sogar im Grunde anzunehmen, dass Gott ihm immer weitere und immer tiefere Einblicke schenkt. Der Inhalt des Epheserbriefs kreist um das Wunder der weltweiten Gemeinde aus Juden und Heiden. Das haben die Leute damals noch wirklich als ein Wunder angesehen. Für uns nach 2000 Jahren ist das eigentlich die Normalität geworden, dass Gott aus Juden und Heiden, aus allen Völkern, sich eine geistliche Schar, den Leib Christi, zusammenstellt, zusammenformt. Aber damals, besonders für einen Juden, war das natürlich eine Revolution. Paulus beschreibt sich als Apostel, dem zusammen mit den anderen Aposteln und Propheten, so wie er sich ausdrückt, das Geheimnis Christi offenbart worden ist. Und er meint da jetzt nicht das, was wir als Erlösungswerk Christi ansehen, sondern er meint mit Geheimnis Christi eben diese Tatsache, dass dieser Christus das Haupt ist für eine Gesamtgemeinde von Juden und Heiden, von Menschen aus dem Judentum, aus den Völkern, die an Jesus Christus gläubig geworden sind und die alle zusammengehören. Kapitel 3, Vers 5 und 6 sagt er das sehr deutlich. Er beschreibt diese Gesamtgemeinde als Leib Christi, der durch Glaube und Liebe zu seiner Bestimmung hinwächst. Und was ist die Bestimmung nach dem Epheserbrief? Dass wir alle ein heiliger Tempel sind. Ein heiliger Tempel Gottes, in dem Gott wohnt und in dem Gott angebetet wird. Kapitel 2, Vers 21. Und die von Christus eingesetzten Gemeindeleiter, das ist auch eine sehr wichtige Stelle im Epheserbrief, Kapitel 4, die haben eine hohe Verantwortung, eine hohe Verpflichtung. Die sollen nämlich die Gemeinde zum Vollmaß der Erkenntnis Christi führen. Der Epheserbrief legt großen Wert auf geistliches Wachstum, auf geistliche Reife. Im 1. Korintherbrief gibt es auch so eine Stelle, im Hebräerbrief gibt es auch so eine Stelle, ja, wo betont wird, dass man nicht bei der Bekehrung stehen bleiben darf, sondern hineinwachsen soll in diesen Christus. Und hier im Epheserbrief, wie gesagt, tragen die Gemeindeleiter die Hauptverantwortung dafür. Kapitel 4, Vers 13. Und in das Vollmaß der Erkenntnis Christi hineinwachsen ist kein intellektueller Vorgang, sondern ist gleichbedeutend mit einem geheiligten Leben. Ja, wer Christus kennenlernt, der wird auch in seiner Lebensführung verändert. Und deswegen kommt in diesem vierten Kapitel in gleicher Weise dann auch das als Zielvorgabe vor, dass wir alle zusammenwachsen und dass die Glieder sich gegenseitig stützen und stärken und dass wir in der Liebe und Wahrheit eine große Einheit werden. Und das wird dann im fünften Kapitel weiter ausgeführt unter dem Stichwort Kinder des Lichtes. Christen sind berufen, Kinder des Lichtes zu sein und sich von allen Finsternissen und ja, Beschmutzungen dieser Welt fernzuhalten. Und das wird dann ganz konkret, im Punkt der Ehe und Familie soll das in erster Linie gelten, die berühmte Stelle über die Ehe, über Mann sein, Frau sein, die ausführlichste Ehestelle überhaupt in der ganzen Bibel, Epheser 5, 22 bis 33. Und dann auch im Blick aufs Berufsleben sollen sich Christen auch als Kinder des Lichtes bewähren. Und dann Kapitel 6 kennen wir alle, geistliche Waffenrüstung, ruft Paulus noch einmal abschließend auf, wachsam zu sein gegenüber allen Versuchungs- und Täuschungsmanövern Satans, der uns ja immer aus Glaube, Liebe, Hoffnung herauslösen will. Das ist ja sein Versuch, wenn er uns dann nicht schon, sage ich mal, wieder aus der Gemeinschaft mit Gott herausschneiden kann, dann will er uns wenigstens lähmen. Lähmen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, sodass sich ein Raureif auf das geistliche Leben legt und Christen ja im Grunde nicht mehr in der Lage sind, das dann auch wirklich auszuleben und auch nicht mehr missionarisch zu leben. Also ein ganz inhaltsschwerer Brief, voll mit, sage ich mal, auch Vorstellungsmustern, in die man erst hineinwachsen muss. Ja, also, dass wir Glieder sind an einem großen Leib, das sind ja Vorstellungen, die kann man so gar nicht verifizieren, nicht wahr? Das liegt nicht auf der Hand. Das kann man auch nicht einfach so erfahren. Das muss man glauben, dass ich zusammenhänge mit jedem anderen, der irgendwann mal gelebt hat und mit ihm eine Einheit bilde und Christus das Haupt ist und von diesem Haupt dann sozusagen ja, der Blutkreislauf in Gang gehalten wird und die Hormone und alles, was so ein Körper braucht, das sind ja Vorstellungen, die uns nicht so geläufig sind. Aber man muss eben da auch hineinwachsen. Ein wunderbarer Brief letztlich, der es verdient, sehr ernst genommen zu werden und der auch ja, mit diesem großartigen Lobpreis einen, sage ich mal, würdigen Einstieg bekommen hat. Das ist nun wirklich ein Lobpreis, der dem Paulus gemäß ist. Paulus war ein ausgefeilter Rhetoriker, ja, der nicht nur geistliche Erfahrung hatte, sondern der auch reden und sprechen konnte. Und man weiß ja, dass die Briefe alle wunderbar komponiert sind. Das sind ja nicht nur so aneinandergefügte Gedanken, sondern die haben ja alle ihre innere Struktur. Im ersten Teil der Paulusbriefe kommt ja immer der Glaube, im zweiten Teil immer die Liebe. Es entsteht immer ein Kreuzeszeichen. Und der erste Teil ist Zuspruch, der zweite Teil ist Anspruch. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Hier kann man predigen lernen, hier kann man, ja was weiß ich, Seelsorge lernen, hier kann man wirklich sich immer wieder neu einüben ins Christsein, wenn man diese Struktur erfasst hat. Ja, wir brauchen Glaubenszuspruch und wir brauchen Aufruf zur Liebe. Beides macht unser Christsein aus. Ja, ein einziger Satz im Urtext. Ein einziger Satz von Vers 3 bis Vers 14. Also man kann sich das schon gar nicht vorstellen, wie einer so übersprudelt, ja, von so viel Einzelaspekten, die er uns hier als Lobpreis vermitteln möchte. Und jetzt habe ich ja diesen Lobgesang Lobpreis des dreieinigen Gottes genannt. Wie komme ich dazu? Ja, indem ich einfach diesen Lobpreis mal ganz auf mich wirken lasse und feststelle, dass er aus drei Teilen zusammengefügt ist und dass tatsächlich im ersten Teil überwiegend vom Vater die Rede ist, im zweiten vom Sohn und im dritten vom Geist. Also spiegelt sich hier sehr deutlich die Dreieinigkeit ab. Und wenn man dann noch weiterhin die Entdeckung macht, dass durch den ganzen Lobpreis hindurch 12-mal auf Christus hingewiesen wird, dann ist man bei der zweiten Symbolzahl. Das ist also hochinteressant. Und wenn man dann drittens noch feststellt, dass diese 12 genau eingeteilt ist, sodass in jedem der drei Teile 4-mal von Christus die Rede ist, dann ist man bei der Dreizahl, bei der Vierzahl und bei der Zwölfzahl und man hat also wieder die heiligen Zahlen alle zusammen. Das ist schon interessant und das ist auch kein Zufall. Ja, das ist eben wirklich auch Zeichen der Inspiration. Ja, ich sagte, ein würdiger Einstieg in den Epheserbrief. Man kann es auch anders formulieren. Man kann sagen, dieser gewaltige Inhalt des Epheserbriefs, der ist schon sozusagen komprimiert im Lobpreis, in diesem Einstieg vorhanden. Wir finden also hier, ja, man könnte sagen, die kosmische oder die universale Bedeutung Jesu Christi uns vor Augen gestellt. Und das tut Christen gut, wenn sie merken, wie wichtig und wie umfassend wichtig Jesus Christus ist. Die meisten haben ja eigentlich nur einen ganz persönlichen Heiland. Ist ja auch gut und schön. Er will ja unser persönlicher Heiland sein. Aber da geht es ja erstmal los mit der Christuserkenntnis. Das ist der Einstieg, ja, dass Christus mein Heiland geworden ist für Leben und Ewigkeit. Aber dann kommen ja die weiteren Dimensionen, dass dieser Christus eben auch der Schöpfungsmittler ist, dass dieser Christus die Geschicke der Welt in seinen Händen hält, dass dieser Christus nun auch über alle unsichtbaren Mächte und Gewalten triumphiert und dass dieser Christus dann auch die Pläne Gottes schließlich und letztlich zum guten Ziel bringt. Das muss man sich ja auch immer alles klar machen. Die Glaubensväter, die haben gesagt, Christus hat ein dreifaches Amt und das war eigentlich sehr gut formuliert. Christus ein dreifaches Amt, das Prophetenamt, das Priesteramt und das Königsamt. Und das haben die prima auf den Nenner gebracht. Das Prophetenamt hat Christus begonnen, als er als irdischer Sohn Gottes auf dieser Welt das Evangelium predigte. Aber das Prophetenamt führt er ja weiter als der Auferstandene. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Viele Christen haben das noch nicht kapiert, dass Christus der Prediger ist. Ja, man wählt sich so seine Prediger aus, Ich will das auch gar nicht so kritisieren, denn so ist es nun mal. Der eine liegt einem mehr als der andere und beim einen kann man besser zuhören als beim anderen. Aber das sollte doch nicht der allerletzte Maßstab sein. Der allerletzte Maßstab ist der, dass der Christus der eigentliche Prediger ist. Das ist das Prophetenamt und dann das Priesteramt, das er einnimmt als hoher Priester. Davon ist der Hebräerbrief ja voll, dass wir eigentlich nur dem Priesteramt Christi verdanken, dass er unsere schwachen Gebete vor den Altar Gottes ausbreitet und dass wir den Segen Gottes auf diese Welt herabrufen dürfen. Das vermittelt der hohe Priester Christus. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Und dass unser Priestertum, wir sollen ja alle Priester sein, nicht wahr? Und was heißt wir sollen? Wir sind alle Priester. Allgemeines Priestertum hat die Reformation ja neu entdeckt, dass dieses Priestertum nur funktioniert, weil wir eben profitieren vom hohen Priestertum Christi. Das ist also auch eine sehr wichtige Dimension des Handelns Christi. Und dann das königliche Amt. Das ist ja auch, gerade auch für die Zeit, die noch vor uns liegt, ganz wichtig, dass Gott diesem Christus eben die Herrschaft übertragen hat. Das wird uns ja morgen im Schlussteil unserer Betrachtung der Lobpreisgesänge noch beschäftigen, weil das natürlich Thema der Johannesoffenbarung ist, dass Christus sein königliches Amt antreten wird und tatsächlich der König auf der neuen Welt sein wird. Also, das ist hier schon alles, sage ich mal, inbegriffen, wenn wir diesen Lobpreis uns vor Augen stellen. Die universale kosmische Bedeutung dieses Christus. So, vielleicht noch ein paar Sätze zur Trinität und zum trinitarischen Aufbau. Man muss ja schon sagen, dass die Christen sich immer wieder sehr schwer getan haben mit der Dreieinigkeitslehre. Und man muss gleichzeitig hinzufügen, sie ist auch nicht einfach zu verstehen. Und irgendwo, na, ich sag's mal ein bisschen salopp, ist sie auch gar nicht zu verstehen. Ja, sie hat sich gebildet aus einzelnen Elementen der Bibel, aus bestimmten Segnungs- und Zuspruchsformeln, die wir im Neuen Testament finden. Und sie hat sich gebildet aus der Tatsache, nicht wahr, dass der Sohn tatsächlich von sich selbst sagt, eines Wesens zu sein mit dem Vater. Und sie hat sich gebildet einfach aus der Tatsache, dass dieser Sohn den Geist als vollen Stellvertreter einsetzt, mit all dem ausstattet, was er selbst ist. Und dass der Geist wiederum, als er zu Pfingsten kommt, nun tatsächlich Christus im vollen Maß, ohne etwas abzustreichen, und das Werk Christi im vollen Maß weiterführt. Und dass der dreieinige Gott im Geist wiederum Wohnung nimmt, im Menschen. Also aus all diesen Einzelaspekten formt sich die Trinitätslehre und ich vertrete sie auch, ja, obwohl ich sie nicht vermitteln kann. Das sind Tatbestände, vor denen unser Verstand einfach kapituliert. Und ich finde, es ist immer ganz schön, wenn ein Verstand auch mal kapitulieren muss. Ein Jude und ein Muslim wird natürlich die Trinitätslehre niemals akzeptieren können, einfach von dem unterschiedlichen Gottesbild her. Ja, also fromme Juden halten sich die Ohren zu, wenn man von der Gottessohnschaft Christi spricht. Das ist für die ja eine Anmaßung und eine Verletzung der Heiligkeit Gottes. Ja, und sie berufen sich natürlich dann auf alttestamentliche Stellen, dass Gott einer ist. Ja, und ganz ähnlich übrigens die Muslime, die sagen auch, ihr Christen, ihr Gesellt, das ist der Ausdruck, der im Koran immer wieder vorkommt, ihr Gesellt dem einzigartigen Gott einen Sohn bei, was soll das? Ja, das ist eine Ungehörigkeit, eine Lästerung. Am Felsenturm übrigens, das wissen auch wenige, ist ja eine Kalligraphie außen umgebracht, ja, wenn man am Felsenturm ist. Ist ja heute gar nicht mehr möglich. Aber da ist in Schönschrift, ja, genau das aufgelistet, was der Koran gegen die Beigesellung zu sagen hat. Ja, also die sind tatsächlich antichristlich, diese Koran-Suren, die da am Felsenturm außen angebracht sind, denn sie gehen gegen das christliche Glaubensverständnis. Ja, und hier haben wir also auch so einen Hinweis auf die Wichtigkeit der Dreieinigkeitslehre, oder ich will mal eher sagen, auf den Dreieinigkeitsglauben. Ja, denn eine eigentliche Lehre gibt es ja in dem Sinne in der Bibel nicht. Für mich ist die Trinität eigentlich die innere Logik aus der Liebe Gottes. Ja, denn die Liebe bleibt nicht bei sich selbst. Die Liebe sucht sich etwas, um zu lieben. Ja, und der Vater, der kann nicht bei sich selbst bleiben. Er braucht den Sohn, um seine Liebe einen Ausdruck zu verleihen. Ja. Und der Sohn wiederum will seiner Liebe Ausdruck geben und lebt für den Vater. Der Vater lebt für den Sohn, der Sohn für den Vater. Das ist die Kommunikation. Und der Sohn für den Geist und der Geist für den Sohn. Keiner denkt an sich. Liebe denkt nicht an sich. Liebe ist einfach nur da für die anderen. Und das lebt uns sozusagen Gott in seine Trinität vor. Und man kann schon durchaus sagen, in seinen drei Personen. Die Dreipersonalität wollen wir auch festhalten. So, jetzt gehe ich mal auf diesen zwölffachen Christusbezug ein. Der ist ja, wie soll ich sagen, richtig penetrant. Man könnte schon fast sagen, das ist ja monoton, was Paulus uns hier vorführt. Immer nur auf Christus, in ihm und durch ihn und in welchem. Ich habe im Ausdruck ja hier die betreffenden Worte dick gedruckt. Kann man sich das also nochmal vorstellen? Also im ersten Teil, im zweiten Teil, im dritten Teil jeweils vier Bezüge auf Christus. Was will Paulus uns da mitteilen? Ganz offensichtlich ist ihm der Hinweis auf Christus hier eine Herzensangelegenheit. Er will die Größe und er will die Bedeutung Christi der Gemeinde vor Augen stellen. Aber warum? Und dafür, denke ich, bekommen wir eine Antwort. Darauf haben wir nun wirklich eine Antwort parat in 2. Korinther 3,18. Das ist für mich die Schlüsselstelle und die möchte ich nochmal in etwas ausführlicher Form übersetzen. Da steht nämlich: Wir schauen alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Herrn ist hier in diesem Zusammenhang Christus. Wie ein Spiegel. Das heißt, wir sind wie ein Spiegel, in dem sich die Herrlichkeit Christi widerspiegelt. Und wir werden so, nämlich auf diese Weise, verklärt in sein Bild. Sehr, sehr wichtige Aussagen. Und es geht weiter, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, wenn wir Christus anschauen, spiegelt sich seine Herrlichkeit in uns wider und wir werden in seine Herrlichkeit hineingenommen. Es entsteht eine Wechselbeziehung. Und der Satz geht immer noch weiter. Und zwar vom Herrn, der im Geist gegenwärtig ist. Also ein unwahrscheinlicher Satz. Ich wiederhole: Wir schauen alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie ein Spiegel und wir werden auf diese Weise verklärt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vom Herrn, der im Geist gegenwärtig ist. Über den Satz kann man eigentlich ein ganzes Leben lang nachdenken. Ja, das ist sozusagen die Kommunikationsform mit Christus. Immer wenn uns ein Zug Christi, eine Eigenart, eine Wesenseigentümlichkeit, eine Tat, eine Verheißung, irgendetwas von Christus überwältigt, begeistert, klar wird, werden wir verändert. Jede neue Begegnung mit Christus verändert uns. Und wir werden immer mehr in seine Herrlichkeit hineingenommen. Das werden wir nicht gleich merken an uns. Ja, das wäre auch schlimm, ja, wenn wir das an uns feststellen könnten. Heute bin ich doch in der Verherrlichung ein Stückchen weitergekommen. Ja, und wenn wir uns dann im Spiegel angucken und dann noch den Heiligenschein suchen, der da über unseren Köpfen schwebt. Das wäre ja ganz schlimm. Aber es ist nichtsdestotrotz eine Glaubenstatsache. Ja, wir werden verändert. Wir werden verherrlicht, wenn wir Christus anschauen. Und das, finde ich, ist schon eine unerhörte Aussage, eine unerhörte Erkenntnis, die der Paulus uns hier weitergibt. Der Geist schließt uns also nicht nur die Erkenntnis Gottes auf, er fördert nicht nur unseren Glauben, er gewährleistet nicht nur die Liebe, die er da in uns mobil hält. Ja, er ist auch die Dimension, in welcher Christus selbst in uns gegenwärtig ist und als Christus wirkt. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dieser Blick auf Christus ist eigentlich der wichtigste und entscheidendste Akt des Glaubens. Ja, der Glaube bindet sich an Christus und in dem Moment, wo wir uns wieder mit Christus neu beschäftigen, ihn neu anrufen, ihn anbeten, ja, von ihm etwas erwarten und vielleicht auch von ihm etwas weitergeben, weitersagen, weitererzählen, in dem Moment handelt dieser Christus an uns und fängt sein schöpferisches Werk wieder neu an uns zu tun. Und wir erinnern uns natürlich an Mose. Ja, als der die Herrlichkeit Gottes erlebte auf dem Sinai und wieder nach unten kam, da war er auch verklärt und das haben sie alle gesehen. Und wenn Paulus nun hier 12-mal uns auf Christus hinweist, dann will er uns 12-mal verklären. Das ist, glaube ich, der eigentliche Grund. Er will uns 12-mal in die Nähe dieses Christus hineinholen. Und das sollte uns nicht zu viel sein. Ja? Also je mehr, desto besser, würde ich sagen. Je mehr Christuserkenntnis uns vermittelt wird, desto ja, schneller wachsen wir in dieses Bild hinein, was Gott sich für uns gemacht hat. Also an Christuserkenntnis, glaube ich, kann man nie genug haben. Aber so viel ist ja uns auch klar, dass wir nicht immer und zu jeder Zeit aufnahmefähig sind für all diese geistlichen Erkenntnisse. Ja, das geht mal so und dann, ja, durch einen anderen kriegen wir dann auch wieder etwas mitgeteilt oder wenn wir mal etwas lesen oder mal eine Gebetserhörung empfangen, wie auch immer, wir kommen immer ein Stückchen weiter. Und wenn es nun 12-mal hier ist, dann ist natürlich die 12 auch schon wieder eine Symbolzahl, die uns auf Christus hinweist und die uns in Christus auf Israel hinweist, denn die 12 ist ja nun mal die Zahl Israels. Wir kriegen also immer sozusagen mitgeteilt, du pass auf, dieser Christus, ja, der stammt aus Israel. Und dieser Christus trägt ein Israel-Geheimnis mit sich. Und in diesem Israel-Geheimnis, ja, wird sich einst noch die ganze Welt wiederfinden, weil Israel zum Segensvolk für die Welt gemacht ist. So, und damit habe ich jetzt schon die Vorgabe gegeben für die Schritte, die wir jetzt gehen. Wir wollen also einfach die 12 Christusbegegnungen jetzt noch einmal nachvollziehen. Das sind einfach 12 Einzelaussagen über Christus. Aber wie gesagt, das sind alles Begegnungen. Oder zumindest es können Begegnungen werden. Also starten wir. Die erste Christus-Aussage. Wir werden gesegnet mit allem geistlichen und himmlischen Segen in Christus. Man könnte auch sagen, durch Christus. Also, Paulus legt hier großen Wert auf den geistlichen bzw. himmlischen Segen, der ja noch was anderes ist als der irdische Segen. Der irdische Segen ist auch viel wert. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, das sind alles irdische Segnungen, aus denen wir leben und die uns unser tägliches Brot bereiten und die überhaupt den ganzen Lauf dieser Erde zusammenhalten. Das ist alles wunderbar, 1. Mose 8, 22. Aber hier ist von himmlischen Segnungen die Rede, die wir alle durch Christus empfangen. Wir denken natürlich erstmal an die Vergebung. Das ist das A und O, das Wichtigste. Aber wir können auch denken an Friede und Freude. Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, 17. Also auch eine Christus-Segnung. Überall, wo ein Mensch durch Christus im Frieden mit Gott leben kann, ist ja eine wunderbare Sache. Ja? Wie viele unzufriedene Menschen laufen durch diese Welt herum. Ja? Und einen unzufriedenen Menschen erkennt man eigentlich, finde ich, immer sehr schnell daran, dass er sehr viel rumzumeckern hat an anderen. Ja, das sind immer die Umstände dran schuld und das sind immer die bösen Nachbarn und die Freunde und die Verwandten und die Eltern und der Staat und. Ja, unzufriedene Menschen, die haben einen wunderbaren Übertragungsmechanismus sich angewöhnt. Ja, die verlagern ihre eigene Unzufriedenheit, indem sie über die Umstände und über andere einherziehen. Was ist das für eine Freude, ja, einem zufriedenen Menschen zu begegnen? Ja, da kann man immer tief durchatmen. Das ist wunderbar. Friede und Freude im Heiligen Geist. Segnungen Christi. Und ich kann jetzt die vielen Segnungen gar nicht aufführen. Ich denke nur noch an die Verherrlichung unseres Leibes, wenn Christus wiederkommt. Das ist ja auch eine wunderbare Segnung, die dann noch auf uns zukommt. Man könnte auch es so deuten, dass dieser erste Vers die Überschrift bildet für alle Segnungen, die jetzt noch folgen. Wie sollten wir von diesem Christus hier wieder lassen, der uns so viele Segnungen hier verheißt? Ich habe hier ein Zitat mir mal rausgeschrieben, eines Theologieprofessors, der hat nun folgende Weisheit zu bieten, hat er auf der nordelbischen Kirchensynode im letzten Jahr gesagt. Nimmt man den Dialog zwischen den Religionen ernst, muss man sich von einem Absolutheitsanspruch verabschieden. Das wird heute also auf unseren Synoden diskutiert. Wir sollen unseren Christus wieder hergeben. Wir sollen ihn hergeben. Man nennt das Absolutheitsanspruch. Das werden wir niemals tun. Ja? Denn Christus ist uns die Quelle aller himmlischen Segnungen. Und das werden wir doch nicht für ein Linsengericht preisgeben. Und da kann man nur all denen, die die Verantwortung tragen für solche Dialoge, ja, dringend wünschen, dass sie an Christus festhalten. Ja, dann die zweite Segnung oder der zweite Hinweis, die zweite Begegnung mit Christus. In ihm, Vers 4, sind wir auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist eine Christusbegegnung, wenn uns das der Heilige Geist klar macht. Du bist vor Grundlegung der Welt schon von Gott geliebt. Schon vor Grundlegung der Welt hat sich Gott für dich erklärt. Er hat nicht erst gewartet, bis du fromme Taten tust und bis du mal nach ihm fragst. Nein, so lange hat er gar nicht gewartet. vor Grundlegung der Welt hat er schon uns auserwählt. Und zwar wofür? Dass wir vor ihm heilig und unsträflich sind, erfüllt von seiner Liebe. Ja? Heilig sein, unsträflich sein, das hat ja immer was zu tun mit Liebe. Ja? Denn die Liebe befreit uns vom Egoismus und die Liebe, die macht uns frei für andere Menschen. Ich muss immer an den Dapozzo denken, ja, an diesen Evangelisten, der da den KZ-Aufseher plötzlich lieben konnte im Gefängnis, also im KZ, als dieser auf die perfideste Idee kam, ja, ihn am Heiligabend, ja, das anzutun, dass er den Kuchen vor den Augen des Dapozzo aufaß, den da seine Frau ihm geschickt hatte zu Weihnachten. Also es gibt solche perfiden Ideen von Menschen. Und die dann noch zu lieben, und der Dapozzo sagt in seinen Lebenserinnerungen, ich konnte diesen Mann lieben in seinem ganzen Elend, ja, dass er mir das so antun musste, konnte ich ihn lieben. Und er fügte hinzu, ich weiß selber nicht, wie diese Liebe zustande kam. Plötzlich war die da. Also das ist hier gemeint. Erfüllt von seiner Liebe können wir unsträflich und heilig sein. Also die, ich würde mal sagen, diese Liebesdimension der Christen ist eigentlich die Dimension, die auch interessant ist für die Welt. Die Welt interessiert sich nicht für Glaubensdinge. Aber sie interessiert sich doch, ja, für Taten der Liebe. Deswegen sollte in jeder Gemeinde irgendeine Liebestat am Laufen sein. Und die japanische Kaiserin, als die da vor 20 Jahren in Deutschland war und sich aussuchen durfte, wo sie hin will, hat sich Bethel ausgesucht, um mal eine christliche Liebestat zu erleben. Denn das hat die Welt nicht zu bieten. Ja? Soziales Engagement haben alle. Aber Liebestat, ja? Dass man sich für andere einsetzt und nicht gleich aufs Geld guckt, das hat sonst niemand. Das hat eben das Christentum. Und das hat sich bis Japan rumgesprochen. Und die war so begeistert, als sie da Bethel gesehen hat. Ja, dann die dritte Begegnung mit Christus. Wir sind vorherbestimmt, Vers 5, zur Kindschaft durch Christus. Zur Kindschaft, das ist ja auch ein biblischer Zentralbegriff. Nach biblischer Denkart sind ja Söhne die Erben. Knechte sind keine Erben. Söhne bzw. Kinder sind die Erben. Johannes 1,12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Die Gotteskindschaft hat ihre eigentliche Bedeutung in der Tatsache, dass sie uns zu Erben macht. Ja. Viele denken nun, dass die Gotteskindschaft uns, naja, befähigt, zu Gott Vater zu nennen. Das stimmt natürlich auch. Aber das ist mehr oder minder, na, wie soll ich das ausdrücken, eine Anredefrage und eine innere Verhältnisfrage. Aber die eigentliche Bedeutung der Kindschaft ist die Erbschaft. Ja? Denn Kinder erben. Und Gott hat uns ein dickes Erbe mitgegeben. Ja? Und in Römer 8 heißt es, wer den Heiligen Geist hat, der hat eine Anzahlung bekommen auf das Erbe. Also wer den Heiligen Geist hat, der kriegt noch viel mehr. Der Heilige Geist ist erstmal eine kleine Anzahlung. Ja? Es gibt noch viel mehr, ja, wenn wir verherrlicht werden und wenn wir in der Ewigkeit bei Gott im Himmel sein werden, dann kriegen wir das Erbe sozusagen ausgehändigt. Manchmal muss man ja lange warten auf irgendein Erbe in dieser Zeit und manchmal wartet man vergeblich. Ja. Aber auf dieses Erbe warten wir nicht vergeblich. Und da kann man sich sozusagen hineinglauben. Und Petrus sagt, das ist die lebendige Hoffnung, die Christen haben, ja, dass sie ein unverwelkliches Erbe empfangen. Und das ist eine Begegnung mit Christus. Wenn ich darüber froh und ruhig werden kann, ja, wenn ich aus dieser Welt scheide, gehe ich auf ein großes Erbe zu. So, dann die vierte Begegnung, das ist der Vers 6. Das ist die Gnade, die uns Christus geöffnet hat. Er, der hier der Geliebte genannt wird. Christus ist der Geliebte. In Hebräer 1, Vers 5 heißt es, zu welch einem Engel hätte Gott jemals gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Nein, das sagt er nur zu seinem Sohn. Ja. Und dieser Sohn öffnet uns die Tür zur Gnade Gottes. Römer 5, Vers 2, durch ihn haben wir Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und das ist ja so gewaltig, das ist eine Begegnung mit Christus. Wenn wir merken, wir dürfen Gnadenmenschen sein, ja, haben auch manche noch nicht kapiert, die immer noch im Leistungsdenken verharren und meinen, Gott wird ihnen dann gnädig sein und Gott wird ihnen dann Gutes geben und gönnen, wenn sie was für ihn tun. Ja, wenn sie so in diesem Lohn und Leistungs- und Lohnverhältnis den Glauben verstehen. Das ist natürlich ein Missverständnis. Die müssten nur mal alle Römer 4 lesen. Da sagt Paulus, der Glaube ist völlig was anderes als eine Belohnung. Das passt nicht zu Gott, denn Gott ist ein gnädiger Gott. Und da lässt sich überhaupt nichts verdienen. Ja. Und ob einer nun schlecht ist oder gut, das spielt überhaupt keine Rolle für die Gnade. Ja. Die Gnade sucht einfach aus der Liebe heraus Menschen. Und wer sich die Gnade gefallen lässt, wer sie annimmt mit leeren Händen, der kriegt sie. Ja. Also, hier kann man wirklich ein Gnadenchrist werden. Und wer wirklich noch was sich einbildet auf seine guten Taten, der soll auch mal den Epheserbrief lesen. Epheser 2, Vers 10 heißt es nämlich, dass wir zubereitet sind zu guten Werken, die Gott schon längst getan hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Also alles, was gut ist in unserem Leben, hat Gott schon längst vorbereitet. Wir haben überhaupt keinen Anlass, das auf unser Konto zu schreiben. Gott nimmt uns hinein. Ja? Gott gibt uns ein gutes Wort, Gott gibt uns eine gute Tat. Ja? Und wer morgen eine dicke Kollekte gibt, hat Gott alles schon vorbereitet. Der braucht gar nichts. Der braucht sich auf gar nichts einzubilden. Ja, so ist das. Ja? Alles Gute ist schon längst vorhanden. Ja? Wir werden nur hineingenommen. Und das, wenn einem das mal aufgeht, ja, dann fängt man, ja, dann kann man sich so ein bisschen lockerer sehen, ja, und dann kann man sich so ein bisschen mit Abstand auch sehen, ja, man, ja, ist ja nichts Besonderes, ja, wenn man aus der Gnade lebt, dann gibt man nur das, ja, was man hat, und dann empfängt man eben nur das, was Gott einem in der Gnade anbietet, und man lernt zu warten. Gnaden, Christen können auch warten, weil die Tür nicht immer offen ist. Ja, da muss man eben manchmal auch 10 Jahre warten oder noch länger. Oder man muss in eine andere Richtung gucken. Das ist die zweite Art. Ja, man kann ja immer auf eine geschlossene Tür gucken und warten, ach Herr, gib mir die Geduld zu warten, bis diese Tür mal aufgeht. Und Gott will sie gar nicht öffnen. Gott will nur, dass ich in eine andere Richtung gucke, wo schon längst eine andere Tür offen ist. Ja. Manche, die verbiestern sich in Berufswünsche oder in Ehewünsche oder sonst was. Und da muss es nur dieser Weg sein. Und der ist verbogen und der ist verbaut. Und die beten und beten und es öffnet sich keine Tür. Kommen aber nicht auf die Idee, mal in eine andere Richtung zu gucken. Wo schon längst eine andere Tür offen wäre, ist auch schade, ja, wenn man sich so sein Leben verengt. Also Gnadenchristen, die lassen sich eben führen und da hat man eigentlich genug zu tun. Und das Leben ist spannend. Ja? Das Leben ist sehr spannend, wenn man sich führen lässt, weil man niemals, wie soll man, sicher ist vor Überraschungen. Ja? Gott ist sehr gut für Überraschungen. Ja? Man stellt sich auf irgendwas ein und dann kommt alles ganz anders. Aber es führt immer zum Guten. So, dann machen wir weiter. Dann steht in Vers 7 etwas von der Erlösung und von der Vergebung. Das ist natürlich eigentlich die wichtigste, zentrale Begegnung mit Christus, dass wir ihn als den vergebenden Herrn entdecken und uns befreien können von allen Schmutz und aller Lieblosigkeit und Trägheit des Herzens. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Kondagan-Doppelfilm gesehen hat, wie dann der Vertreter dieser Firma dann zum Schluss hat erklären lassen, wir sind uns gar keiner Schuld bewusst. Ja, sie lassen ein Mittel entwickeln und probieren es nur an Mäusen aus und dann entstehen 5000 Krüppel und dann wird dieses Mittel noch verkauft, obwohl schon die ersten Krüppel da sind. Und dann sagt der Chef, wir sind uns keiner Schuld bewusst. Ja. Also das war mir so mal wieder ein Beispiel, wie doch das Schuldbewusstsein manchmal noch sehr, sehr verkümmert ist, um es mal so zu sagen. Ja. Und warum ist es verkümmert? Ja, weil die Leute nichts von Christus wissen. Denn wer Christus kennt, ja, der kann doch auch mal einen Fehler zugeben. Der weiß doch, dass er nicht behaftet wird auf diesen Fehler. Christus ist doch dafür gestorben. Ich darf doch sogar Fehler machen. Das ist das große Vorrecht eines Christen. Ja? Wir sind eben fehlsame Menschen und es würde sich doch niemanden Zacken aus der Krone brechen, ja, wenn er sagte, Mensch, wir haben hier einen Fehler gemacht. Ja? Wir haben einfach auf falsche Produkte gesetzt und wir haben sie nicht genug getestet. Ja? Nein, es wird behauptet, schuldlos. Und das ist natürlich schwach, denn das ist letztlich eine Vergiftung. Ja? Dadurch werden immer wieder menschliche Verhältnisse vergiftet. Wenn keine Vergebung entsteht, keine Vergebungsbereitschaft geäußert wird, keine Vergebung angenommen wird und keine Vergebung weitergegeben wird. Ja, dann sind wir jetzt beim 6. angekommen. In Christus offenbart uns Gott seinen Willen. Wir sind jetzt in Vers 8 und 9. Viele fragen nach dem Willen Gottes. Vers 9, nicht wahr? In ihm ist Gottes Wille im Voraus gnädig beschlossen. Das heißt, Christus schließt uns den Willen Gottes auf. Ja. Wir haben gar keine Chance, an den Willen Gottes wirklich heranzukommen. Und das sagt Paulus in Kolosser 2, Vers 3 sehr deutlich. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist das Motto der Krelinger Studienarbeit. Man kann nur hoffen, dass die Krelinger Studenten das verinnerlichen. Ja? Dass sie immer nur in Christus ihre Weisheit suchen. Ich hatte in letzter Zeit zwei Begegnungen mit Ex-Krelinger Studenten. Die eine war ein bisschen ernüchternd. Da hat jemand gesagt, ja, dass er die Krelinger Theologie jetzt sehr kritisch sieht. Ja. Und der andere, ja, genau das Gegenteil. Ist dankbar und sagt, ja, das war das Fundament, das mir jetzt bis ins Pfarramt hinein geholfen hat. So ist das. Also, da kann man eigentlich sich nur freuen für jeden, der auf der Gnadenspur bleibt und der in Christus den Willen Gottes erforscht. So, dann haben wir die 7. und 8. Begegnung mit Christus in Vers 10. Vers 10 weitet sich der Blick. Hier ist von Fülle der Zeit die Rede. Das kann ja nur die Wiederkunft Christi meinen. Die dann kommenden Gerichtsakte, die Neuschöpfung von Himmel und Erde, In Christus, das ist ja wunderbar ausgedrückt, will Gott alles eins zusammenfassen, was im Himmel und auf der Erde ist. Also hier merken wir, was für eine kosmische Bedeutung dieser Christus gewinnt. Alles wird unter ihm als Haupt zusammengebündelt und alles muss die Knie beugen und jede Kreatur wird ihn anbeten. Das werden wir auch morgen in dem Lobgesang vor dem Thron Gottes noch hören. So, und dann kommt schließlich der dritte Teil dieses gewaltigen Lobpreises. Jetzt kriegen wir noch einen Einblick geschenkt in Gottes Pläne mit den Juden und mit den Heiden. Gott hat die Juden zu Erben bestimmt. Damit setzt der Paulus hier ein in Vers 11. Wobei Erbe, wenn ich es recht verstehe, hier natürlich die ewige Verherrlichung bei Gott meint. Die gläubig gewordenen Juden sind ja inkorporiert in die Gemeinde Jesu und die werden genauso wie die gläubig gewordenen Heiden dann auch, wenn Christus kommt, in den Himmel entrückt und sind, das führt Paulus dann gleich anschließend aus, das wäre dann unsere zehnte Begegnung mit Christus, sind schon früher auf Christus angesprochen worden. Das ist ja einer der Vorzüge der Juden. Sie wissen es schon länger. Sie wissen es schon länger. Ein Abraham, der musste die Schmerzen Gottes nachempfinden. Die Gott empfinden würde und empfinden wird, als er Christus ans Kreuz geben musste, musste Abraham schon nachempfinden, als er diesen Isaak da zum Opfer brachte. Abraham war der Erste, der auf das himmlische Jerusalem gewartet hat, Hebräer 11, Vers 10. Josef wurde als Vorprägung auf Christus. David empfing von Nathan die Verheißung, dass einer seiner Nachkommen der ewige König Gottes sein würde. Jeremia verhieß Israel einen neuen Bund. Also, das waren alles schon Hinweise auf Christus. Die haben alle schon was gewusst von Christus. Sie hätten die Ohren ganz weit aufsperren sollen und müssen. Das ist hier die zehnte Begegnung, die nun auf Israel zu beziehen ist. Aber die elfte und zwölfte Begegnung, die jetzt hier in Vers 13 kommt, das sind wir dann. In welchem auch ihr, nicht wahr? Paulus unterscheidet ja. Wir, das sind die Juden, ihr, das seid die Heiden, sind die Heiden. In welchem auch ihr das Wort der Wahrheit gehört habt. In welchem auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid. Das sind die großen Akte, für die wir wiederum Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit danken dürfen. Wunderbar, dass wir das Wort der Wahrheit gehört haben. Dass es da jemanden gegeben hat, der uns das beigebracht hat, der uns das geschildert, bezeugt hat. Bei mir war es Billy Graham. Ja, ohne dass ich mich bekehren wollte, habe ich mich doch bekehrt. Ja, so ist das. Gott angelt einen, ja, ohne dass man es richtig merkt. Und dann die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das ist ja auch eine wunderbare Sache. Was ist ein Siegel? Ein Siegel ist eine Eigentumserklärung. Ja, und wer den Heiligen Geist gekriegt hat, der hat den Stempel Gottes und Gott sagt, das ist jetzt mein Hoheitsgebiet und das ist mein Eigentum und wehe, hier vergreift sich jemand an diesem Menschen. Paulus hat immer gefragt, wenn er sich nicht klar war, ob jemand gläubig war oder nicht, hat er nicht gefragt, wann hast du dich bekehrt? Er hat gefragt, hast du den Heiligen Geist? Sollte man sich auch mal angewöhnen. Hast du den Heiligen Geist? Das ist die entscheidende Frage. Denn wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du das Angeld, die Anzahlung und dann hast du das Erbe, dann hast du alles. Also das ist die große, zwölffache Christusbegegnung, die Paulus uns hier eröffnet. Und wenn nur ein einziger Schritt von den Zwölfen uns hier in Bewegung bringt, zu Christus hin, dann werden wir wieder neu verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen.